Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, dass man irgendwie gegen den Strom arbeitet. Dass alle anderen Kollegen wollen zum Döner, du willst Pizza essen. Ja? Irgendwie ist es immer so ein Dagegenarbeiten. Alle argumentieren in die Richtung, du argumentierst in die Richtung. Ja, und als Christen ist es, glaube ich, was, wo wir auch sehr, sehr gut kennen. Egal, ob wir in der Schule sind, egal, ob wir auf der Arbeit sind, in der Nachbarschaft, es treten immer wieder Situationen auf, wo alle in die eine Richtung ziehen und du denkst irgendwie so, nee, ist eigentlich nicht mein Standpunkt, ist nicht mein Denken. Ich möchte eigentlich was anderes setzen. Und es fühlt sich nicht immer leicht an, gegen den Strom zu arbeiten. Es fühlt sich auch nicht cool an. Es fühlt sich manchmal einfach schwer an. Es fühlt sich schwer an. Aber eigentlich soll es sich nicht schwer anfühlen. Wir haben den Heiligen Geist. Eigentlich soll doch alles leicht gehen. Also was mache ich falsch? Was mache ich persönlich falsch, dass es mir so schwer geht? Oder dass mir alles so schwer fällt? Dass ich gegen den Strom schwimme und doch das Gefühl habe, ich komme keinen Meter voran? Jesus hat einmal gebetet zu seinem Vater und er hat gesagt, die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch sie in die Welt. Die Welt hat Jesus gehasst, weil er immer in eine andere Richtung gezogen hat, wie die Welt marschiert ist. Die Welt gefangen in Sünde, gebrochen und Jesus bringt Frieden und bringt Heilung. Die Welt zieht in Richtung Gier und Gewinnmaximierung und Jesus sieht die Schwächsten, die Ärmsten, die Bedürftigen. Es geht immer in eine andere Richtung. Ja, und das ist unser Joch, jeden Tag aufs Neue. Aber er sendet uns auch noch. Wir haben eine Sendung in die Welt hinein. Und ich könnte es verstehen, wenn man dann sagt, wie soll ich denn meinen Auftrag erfüllen? Wenn ich auf der einen Seite verhasst bin, Welt hasst mich, aber gleichzeitig bin ich gesendet, um der Welt etwas zu geben, um Salz zu sein, um Licht zu sein. Wie passt es zusammen? Und diese Challenge, die spüren wir nicht nur als Erwachsene, die spüren auch wir als junge Menschen, als Jugendliche. Es ist was, was uns tagtäglich begegnet. Auf der einen Seite möchten wir haben es so tief im Herzen, Jesus die Ehre zu geben auf der Arbeit, in der Schule, an der Uni. Und dennoch ist man so oft in der Defensive. Deswegen haben wir uns gedacht, wir setzen mit der Reihe so ein bisschen einen Schwerpunkt. Weil Daniel hat genau das erlebt. Und ich mache nochmal so einen Schnelldurchritt, weil nicht jeder ist jetzt, auch wenn Ricardo das ist super gemacht und schon mal eingeführt, nicht jeder ist jetzt so super schnell im Thema Daniel drin. Wir haben uns bei Daniel 1 angeschaut, wie lief es mit der Deportation? Wie lief es mit der Verschleppung nach Babylon? Wir haben uns angeschaut, wie Daniel bei einer Kleinigkeit, wenn es ums Essen ging, gesagt hat, nein, ich möchte treu bleiben, ich möchte ein Statement setzen. Ich möchte nicht von den Speisen essen, die Götzen geweiht sind. Wo jeder andere sagt, komm, lass mal neune gerade sein. Das ist doch, nein, ist es nicht. Für Daniel ist es keine Kleinigkeit. Er setzt ein Statement. Er wird aktiv. Wir haben uns angeschaut, wie man Identität gründen kann. Und wir haben gemerkt, das ist eigentlich gar kein Thema, was eigentlich nur Frauen anspricht, sondern irgendwie, wir Männer haben auch Identitätsthemen. Es beschäftigt uns auch. Und wir haben uns angeschaut, wie man den Durchblick behalten kann. Wenn die Situation ein bisschen konfuser wird, wenn es hektischer wird, wenn der König einen Traum hatte, wenn alle springen sollen, wenn er Anordnungen trifft, die allen Weisen und Gelehrten und Zauberern und schieß mich tot, das Leben kosten könnte. Wenn der Vollstreckungsbefehl durchgeführt wird, wenn die Soldaten ins Haus kommen, Daniel zu holen, sich dann eine Audienz beim König zu erbitten und ihm den Traum zu deuten. Wir haben gesehen, was es auslöst, wenn man das vollste und tiefste Vertrauen in Gottes Souveränität hat. Wir haben uns angeschaut, wie Haltung gezeigt wurde. Haltung, als es wieder leicht war, sich hinzuknien, zu sagen, ich unterwerfe mich dem Standbild. und haben auch gesehen, was ein Dennoch-Glaube auslösen kann, was er bewirken kann. Ein Dennoch-Glaube, wenn man formuliert, du König, ich stehe nicht vor dir, ich stehe vor meinem Gott. Und er kann mich retten, er kann mich aus deiner Hand befreien. Und wenn er es nicht tut, wenn er es nicht tut, dann werden wir dennoch nicht deine Götzen anbeten. Weil unser Gott die absolute Souveränität ist. Und sein Plan wird aufgehen. Und wir haben uns gestern Abend mit dem Thema Klartextreden beschäftigt, wo der Enkel von Nebukadnezar eine gigantische Sause feiert und alle sind, glaube ich, ganz gut dabei und er macht dann die Dummheit, er holt die Gefäße, die er aus dem Tempel von Jerusalem gestohlen hat und er trinkt daraus und er betet dabei seine Götzen an und da platzt Gott so ein Stück weit der Kragen. Und Daniel wird gesendet und macht Belsazar heiße Ohren. Tag drauf ist er tot, die Perser dringen in die Stadt ein und übernehmen die Herrschaft in Babylon. Und wir möchten heute den Abschluss machen. Wir möchten eine Geschichte anschauen, die eigentlich jeder schon ganz gut kennt. Aber dennoch wollen wir schauen, was kann sie uns ganz konkret heute Morgen geben. Wir steigen direkt ein in Daniel 6, 2 bis 4. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie auf, markiert euch, ne? Fühlt euch komplett frei. Er, also Darius, beschloss, 120 Statthalter einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Daniel und zwei andere ernannte er zu königlichen Bevollmächtigten. Ihnen wurde die Oberaufsicht über die Statthalter übertragen, um sicherzustellen, dass dem König aus dieser Regelung kein Schaden entstand, mussten die Statthalter den drei Bevollmächtigten regelmäßig nachweisen, dass sie ihr Amt im Sinne des Königs ausübten. Das klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Also wenn man eine Beförderung bekommt, ist es erstmal ein super Gefühl, es fühlt sich gut an. Und Daniel war ja nicht nur der Nebukadnezar ein gefragter Mann, sondern jetzt sogar der Nachfolger im Persischen Reich. Unter Darius wurde er zu einem der wichtigsten Männer im ganzen Reich ernannt. Bis dahin ist alles super. So, jetzt wird es aber brenzlig an einer Stelle. So, es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen Statthalter und königlichen Bevollmächtigten, denn er besaß einen außergewöhnlich scharfen Verstand. Deshalb überlegte sich der König, Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. So, jetzt ist es natürlich immer so, wenn man eine Gruppe von Gleichgestellten und Gleichgesinnten ist, dass man gut unterwegs ist und sich auch irgendwo unterstützt. Das kennt man vielleicht, wenn man Kollegen hat, Abteilungsleiter, Kollegen oder was auch immer. Man unterstützt sich und ist füreinander da, so wenn aber einer rausragt. Wenn einer rausragt, wenn einer bevorzugt wird, wenn einer ein bisschen größeres Stück vom Kuchen abbekommt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Und deswegen machen wir jetzt mal eine Live-Schaltung nach Babylon. Ich hoffe, ihr seid ready. Es ist gekippt, es ist komplett gekippt. Ein besseres Symbolbild ist mir jetzt in der Situation nicht eingefallen. Und sie fangen an zu überlegen. Sie haben seine Amtsgeschäfte durchgeschaut. Große Rechnungsprüfung. Wir schauen einmal in deine Bücher. Schauen nach, wo können wir was finden, was wir dir ankreiden können. Es kann doch nicht sein, da muss doch irgendwo ein Strafzettel sein, den du dann heimlich verschwinden hast lassen. Da muss doch irgendwas sein. Und sie suchen und suchen und sie finden nichts, weil er treu gedient hat. Er hat mit Treue und Integrität sein Amt ausgeführt. Mit vollem Herzblut, mit Engagement hat er seiner Stadt gedient. Und ich kenne das ja als Beamter auch. Ich liebe es, für meine Stadt zu arbeiten und einzutreten. Ja, aber als sie nichts gefunden haben, haben sie festgestellt, wir können diesen Daniel nur beikommen über seinen Glauben. Dieser Punkt, dieser Bereich, das ist das Einzige, wo wir ihn angreifen können. Und sie fassen den Beschluss, gehen zum König und sagen, hey, alle deine Gelehrten, alle Weisen, alle Statthalter, alle Bevollmächtigten, wir sind uns alle einig, Wir sollten, um hier mal Ordnung zu schaffen im Reich, wir sollten 30 Tage lang nur dich anbeten. Und wer was anderes tut, dem soll Schlimmes widerfahren. Und der König, wenn alle einig sind, ja, das ist ja super, dann hat er Happy Statthalter, Happy Life, hat den Vorschlag angenommen, hat ihn umgesetzt, hat das Dekret erlassen. Und Daniel hört. Er hört von dem Erlass, er war nicht eingebunden. Vielleicht hätte er was gesagt. Ich gehe schwer davon aus, dass er was gesagt hätte. Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Er ging in das oberste Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel, wie er seine Bitten vor Gott brachte und ihn um Erbarmen anflehte. Man fragt sich beim Lesen, warum macht Daniel das? Weil ich meine, wir kennen alle die Berichte von unseren Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt, die ihre Bibel im Garten vergraben müssen, die sich an geheimen Orten treffen, die jeden Tag in Angst leben müssen. Jetzt, wenn wir uns heute hier treffen, sind wie viele 100 Millionen Chinesen, die sich in Untergrundgemeinden treffen? Hey, was für ein Wahnsinn. Und wir verstehen es doch alle, dass sie dann nicht sagen, komm, wir gehen irgendwo in China auf den Marktplatz und machen dort Gottesdienst und lassen uns alle verhaften. Wir verstehen es doch. Also warum tut er das? Warum macht er nicht das Fenster zu oder geht in den Keller oder... Ich glaube, und ich bin mir ganz sicher, weil es wird ja auch geschrieben, Daniel ist schlauer wie die anderen Statthalter. Ich glaube, dass er das Komplott hat kommen sehen, dass er wusste, es wird intrigiert gegen ihn. Weil immer dann, wenn man hier als Ausländer in große Positionen in Verantwortung kommt, immer dann, wenn man oben fliegt, so ein kleines bisschen über dem Durchschnitt, dann ist man immer angreifbar. Und man kann darauf warten, dass es Neider gibt, die seinem Neiden, die einen zu Fall bringen wollen. Und so hat auch Daniel gewusst, man wird mich angreifen dort, wo ich am angreifbarsten bin. Er sieht die Absichten, er weiß, was passieren wird. Aber Daniel lebte in Babylon mit Treue, Engagement und Herzblut, hat er seinen Herrschern gedient. Er hat seinen Job treu gemacht, aber er hat nicht für Babylon gelebt, sondern er hat für das gelebt, für was Jerusalem steht, für die Verheißung, die Jerusalem hat bis heute. Für das Königreich, was Gott errichten möchte in Jerusalem und errichtet hat. Für das hat Daniel schon damals gelebt. Und diese Perspektive überragte alles bei ihm. Denn er wusste, Babylon wird vergehen, das Perserreich wird vergehen. Aber Jerusalem wird Bestand haben. Er hat auf die Stadt gehofft, dessen Baumeister der Herr selber ist. Gott war nicht fertig mit Jerusalem. Und ich habe mir die Frage auch immer wieder gestellt, wenn das hier und jetzt gerade so extrem wichtig ist, und für welche Stadt lebe ich, wo lege ich meinen Fokus drauf? Ich möchte es euch als einen Punkt einfach auch mitgeben. Denkt mal drüber nach, wo liegt mein Fokus drauf? Für was lebe ich? Daniel hatte eine Wahnsinnsklarheit in seiner Identität. Niemand kann sich selbst Identität geben. Nicht mal unseren Namen können wir uns selber geben. Unser Name wird uns von unseren Eltern gegeben. Niemand kann sich selber Vergebung zusprechen. Niemand kann sich selber ermutigen oder ein liebesvolles Wort sprechen. Wir brauchen Wertschätzung von Menschen, die wir wertschätzen. Wir brauchen ein Gegenüber. Wir brauchen Respond. Wir brauchen Antwort. Und Daniel hatte einen Personalausweis in seinem Herzen und dieser hat ihn klar identifiziert als Kind Gottes. Und diese Identität ist für ihn unverrückbar. Völlig unverrückbar, klar und eindeutig. Sie steht fest. Und sie überragt alles, was ihm in, in Babylon an Identität herangetragen wurde, was er übernehmen sollte. Aber jetzt, sagte Jahwe, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich bildete, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Und wir als Christen, als reingepfropft in das Volk Israel, wir dürfen das für uns auch in Anspruch nehmen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus, sind Kinder Gottes. Und wir sind Erben des Himmelreiches, wir sind Bürger des Himmelreiches, wir haben ein Bürgerrecht. Und ein Punkt, der hat mich bei dieser, oder in der Lebenswoche sehr bewegt, das war die Andacht vom Kaleb an einem Punkt, da hat er gesagt, ich weiß nicht, ob ihr Demenz, ob ihr schon mal Kontakt hattet mit Demenz oder ob ihr in der Familie schon mal Demenz hattet. Also wir haben gerade in der Familie, also beide Großeltern, die ich noch habe, haben Demenz und es ist einfach eine Krankheit, die dann irgendwann fortschreitet. Und Kaleb hat gesagt, auch wenn wir selber irgendwann nicht mehr wissen, wer wir sind, wenn wir vergessen haben, wer wir sind, für was wir stehen, was uns wichtig ist, wenn wir unsere Familie nicht mehr kennen, dann kennt er uns. Er kennt uns, er weiß, wer wir sind, er gibt uns Identität, selbst dann, wenn alles für uns zerfällt. Wenn sich vielleicht auch Familien abwenden, weil sie nicht mehr sagen, das ist nicht mehr meine Mutter, das ist nicht mehr mein Vater, nicht der, den ich kannte. Dann sagt Gott, und ich kenne dich und ich gebe dir einen Wert und ich habe dich geschaffen und ich werde dich irgendwann zu mir nehmen. Daniel hat ein riesen Vertrauen in Gottes Souveränität. Ich möchte nochmal zurückspringen in die zweite, dritte Andacht. Daniel 3, 16 bis 19. Schadrach, Meschach und Abednego erwiderten dem König, dem Nebukadnezar: Wir haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns auch aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Und wenn nicht, so sollst du, König, dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. Wenn Gott für uns die oberste Souveränität ist, wenn wir daran glauben, dass wir eines Tages hier auf der Erde unsere Augen schließen und sie bei ihm öffnen, was hat dann diese Welt noch an Gewalt über uns? Daniel dankte, er lobte, er flehte, wie er es sonst auch dreimal täglich tat. Er brachte seine Bitten vor Gott, er bat ihn um Erbarmen. Und ich glaube, dass Daniel in der Situation nicht souverän war. Also ich glaube, die KI-Bilder sieht zwar sehr cool aus, es sieht auch sehr souverän aus und sehr ruhig aus, aber wenn wir Daniel mal zu Ende lesen, da gibt es ja noch ganz viele andere Stellen, wo man merkt, er ist gegenüber den Königen vielleicht sehr cool und sehr souverän und sehr klar, aber gegenüber Gott, wenn er Visionen bekommt, wenn er Träume bekommt, dann ist er nicht souverän, sondern dann haut es ihn körperlich und mental, haut es ihn komplett um, weil es einfach Wahnsinn ist, in Gottes Gegenwart zu treten, von ihm einen Blick zu bekommen auf das, was kommen wird, seine Vision. Und ich glaube, es braucht keine Souveränität von Daniel, es braucht keine Souveränität von mir, es braucht auch keine Souveränität von euch, weil wir wissen dürfen, dass er auf dem Thron sitzt. Und meine Unvollkommenheit, die darf ich ihm bringen, jeden Tag aufs Neue. Hätte er seine Routine geändert, ich gehe in den Keller, dann wäre es für ihn ein Ausdruck gewesen von fehlendem Vertrauen in diese Souveränität. Es hat mich auch ganz schwer beeindruckt, dass Daniel nicht zum König gegangen ist, ihn angefleht hat, um sein Leben gebittelt und gebettelt hat, dass er nicht den Anlegern gesagt hat, hey, komm Leute, ihr müsst es jetzt nicht tun, ich gebe euch Rechte ab, ich trete zurück freiwillig. Er hat nicht mit ihnen verhandelt, er hat mit Gott verhandelt, er hat ihn angefleht, er hat ihn gebeten, weil er weiß, das ist nicht meine Autorität, die Ankläger sind nicht meine Autorität, der König auch nicht, ich stehe nicht vor ihnen, ich stehe vor Gott. Und er allein kann mich erretten. Wenn er will, dann tut er das. Und wenn er nicht will, dann gehe ich zu ihm. Wenn wir vertrauen in seine Souveränität und in seine Verheißungen unseren Standard setzen, dann verlieren irdische Belange und der Drang nach Anpassung Macht über uns. Was manchmal nach menschlichen Maßstäben wie eine große Niederlage aussieht, wird für uns zum triumphalen Sieg. Müssen wir an der Stelle noch weitermachen? Eigentlich nicht. Also klar, für Daniel in der Situation ist es ein Unterschied, ob ich jetzt gefressen werde oder ob ich nicht gefressen werde. Aber eigentlich müssen wir an der Stelle nicht weitermachen, weil er hat gewonnen. Er hat gewonnen. So oder so, auf die eine oder andere Weise. Wie geht's weiter? Daniel, also viele Bibelausleger gehen davon aus, dass es eben nicht so war, dass man die Tür aufmacht und dann Daniel rein und Tür wieder zu, sondern dass es eine Grube war, eine Bodeneinlassung und dann ging es erstmal 3 Meter runter und wir waren ja im Freibad und bei 3 Metern, da stehe ich so da, guck runter und dann gucke ich zurück und dann steht der David hinter mir, der mich motiviert und pusht und sagt, Daniel, das schaffst du, und ich gucke nochmal runter und denke, nee, und dann springe ich, ja. Gut, dich zu haben, David, mit deiner Power. Aber es ist hoch. Und wenn ich 3 Meter runterspringe und auf Felsen land, auf Knochen land, auf Steinen land, dann breche ich mir alles. Wir sehen nachher, steht dran, Daniel hatte, der hatte keine Verletzungen, nichts Sichtbares, war alles in Ordnung. Dem ging's gut, weil Gott ihn bewahrt. Weil Gott den Löwen den Mund zusperrt und weil er ihm wahrscheinlich eine weiche Matratze auf den Boden gelegt hat, dass er diesen 3-Meter-Sturz übersteht. Ich glaube, Gunther, du hattest mal einen 4-Meter-Sturz oder 5-Meter-Sturz und das war nicht ohne. Ja? Und Daniel läuft aus der Situation raus, komplett ohne einen Kratzer zu haben. Es sind diese 4 Punkte. In, aber nicht für. Die Zukunft liegt in Jerusalem. Die Klarheit um seine Identität und das Wissen um Gottes Souveränität, dass wir wissen dürfen, wenn es hier endet, geht es bei ihm weiter. Aber wir haben noch einen 5. Punkt hinzugenommen, über den wir als Jungskleingruppe einfach gesprochen haben und der uns irgendwie wichtig wurde. So, was seht ihr auf diesem Bild? Ich weiß nicht, ob ihr es genau seht. Hier sind so, das sind die Augen von den Löwen. So, das ist der König und das dahinter ist das Loch. So. Ich glaube, uns geht es häufig so, dass wir in einem Loch stecken und dass wir nicht bereit sind, dieses Loch zu verlassen. Da kann der König rufen, wie er möchte. Wir sagen, erst wenn ich mich hier selber rausgearbeitet habe, wenn ich selber rausgeklettert bin, wenn ich selber genug getan habe, um würdig zu sein, dann komme ich raus, dann klettere ich raus. Aber es ist völlig egal, was wir tun. Wir haben Würde zugesprochen bekommen von unserem Vater. Und dieser Vater, er steht am Höhleneingang und er sagt, ich rufe dich heraus, ich rufe dich bei deinem Namen heraus. Und nicht nur das, ich bin sogar reingegangen in die Höhle, ich bin für dich gestorben, um dich rauszuholen. Er ruft dich raus und sagt, komm raus. Also wenn du vielleicht heute hier sitzt oder am Livestream und das Gefühl hast, eigentlich stecke ich da in was drin, in einer Unfreiheit, in der Gefangenheit, in einer Höhle, dann möchte ich dir eins zusprechen. Es kommt nicht darauf an, was du tust, sondern es kommt darauf an, welchen Wert dir dein Vater zuspricht. Und du musst heute nicht nach Hause gehen und weiter in einer Höhle sein. Es ist deine Entscheidung, vollkommen deine Entscheidung. Aber wenn du sagst, ich möchte den Schritt machen, ich möchte da raus, dann komm doch bitte auch du nachher zum Gebetsteam und lass uns dich aus dieser Höhle rausbeten. Denn wir haben keinen Geist der Furcht erhalten, sondern Geist der Freiheit. Wir sind zur Freiheit berufen, in Freiheit zu leben, vor seinem Angesicht zu leben, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Und Gemeinschaft mit dem Vater zu haben, ist in der Höhle deutlich schwieriger, wie wenn wir hier raustreten und wirklich an sein Herz kommen. Wir wollen jetzt gemeinsam das tun, wir wollen an sein Herz kommen. Wir wollen ihn loben, wir wollen ihn preisen, wir wollen seine Größe rühmen. Ich darf die Band dazu nach vorne bitten. Jesus, ich danke dir, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du uns herausrufen möchtest aus jeder Gebundenheit, aus jeder Unfreiheit, vielleicht auch aus unvergebenen Streitigkeiten. Da, wo du bist, ist Freiheit. Und da, wo du nicht bist, ist Dunkelheit. Vater, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass du uns Identität zusprichst, jedem Einzelnen von uns. Danke, dass du uns erhöhst, dass du uns aufrichtest, dass du uns ins Gesicht schaust und sagst, und auch für dich habe ich meinen Sohn gesandt. Wir wollen das heute annehmen. Wir wollen annehmen deine Identität. Wir wollen unser Bürgerrecht annehmen. Ja, wir wollen unseren Kopf neigen und deine Souveränität anerkennen, dich groß machen, deinen Namen groß machen. Jesus, du sitzt auf dem Thron und wir möchten es annehmen. Nicht, weil wir würdig sind, nicht, weil wir irgendwas getan haben, was wir irgendwas geleistet haben, was uns würdig machen würde, sondern allein, weil du würdig bist und weil du uns befreit hast. In deinem Namen, Jesus, und zu deiner Ehre. Amen.